Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2025, Fokus Jesus.
Ja, cool. Mein Name ist Gerrit, ich bin der Pastor der Kirche für Siegen und wir haben das Jahr 2025. Ich weiß nicht, wie deine Tage zwischen den Jahren so sind, so nach Weihnachten sind das ja oft so, die Tage nennt man ja zwischen den Jahren. Ich war bei meiner, oder wir als Familie waren bei meinen Eltern und ich genieße diese Zeit mit gutem Essen, tollen Gesprächen und sehr, sehr viele Brettspiele. Wo alle schon, wenn es ruhig wird und auf einmal der Gerrit irgendwo ein Brettspiel rausnimmt und meine Eltern schon, oh nein. Aber es ist einfach schön. Genau, 2025, der Michael hat das schon ein bisschen angeteasert. Wir haben auch dieses Jahr ein Jahresthema, eine Jahresvision, Fokus Jesus. Du fragst vielleicht, wie sowas entsteht. Wir haben uns im November einen Tag genommen als Team, wo wir mit 15 Leuten in einem Raum waren. Und wir haben uns intensiv Zeit genommen im Gebet, aber vor allem auch im Hören. Und das ist eigentlich relativ praktisch auch. Wir hatten einfach mehrere Zettel gehabt. Und jeder schreibt in dieser Gebetszeit, ja, in dieser Zeit der Stille, in der Zeit des Hören, schreibt er einfach Dinge auf die Zettel. Ja. Und einfach Gedanken, Dinge, die gesagt wurden, die schreibt er auf. Und dann gibt es eine Zeit, wo jeder nach vorne gehen darf und darf dann quasi die Zettel einfach nur an eine Wand pinnen. Und das ist sehr, sehr spannend, weil ganz viele Dinge auf einmal sehr, sehr schnell und klar fokussiert sind. Also bei der Vision, bei dem Thema, bei diesem Fokus Jesus, jeder, wenn er auf diese Wand geguckt hat, hat genau dieses Thema gesehen. Und das ist so schön zu sehen, auch wie Gott da einfach zeigt, auch was für uns als Kirche dran ist für 2025. Und darauf wollen wir uns ausrichten dieses Jahr. Und ich würde gerne noch zum Start noch beten. Und himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du sprichst. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der lebt auch, der uns sieht, der sieht, wie es uns geht, was in unserem Herzen los ist auch, wofür auch unser Herz schlägt auch. Und ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der redet. Und ich danke dir dafür, dass du auch diesen Gottesdienst gebrauchst, diese Predigt gebrauchst, um zu reden zu uns. Und ich, Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du da bist. Ich danke dir dafür, dass du in uns lebst und zu uns sprichst. Amen. Fokus Jesus. Jetzt denkst du vielleicht, als der Michael das gesagt hat, er ist irgendwie komisch. Es ist nicht irgendwie klar, dass jedes Jahr eigentlich dieses Thema, diese Vision haben soll. Eigentlich sollte doch alles, immer eigentlich, sollte doch fokussiert sein auf Jesus. Ist ja eigentlich eine relativ komische Vision zu sagen, als Kirche, wir richten uns jetzt, wir fokussieren uns jetzt auf Jesus. Vielleicht hast du so gedacht, aber wir wollen uns heute mal anschauen, was es konkret bedeutet, was hinter diesem Fokussieren auf Jesus dahinter steckt, was da drin steckt. Und ich würde gerne starten mit einer Bibelstelle. Oh no. Yes. Matthäus 4, Verse 18 bis 22. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Jesus sagt zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischer machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er von dort weiterging, sah er wieder zwei Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Jesus forderte sie auf, mit ihm zu kommen. Und sofort ließen sie das Boot und ihren Vater zurück und folgten Jesus. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, ob du die schon mal gelesen hast. Ich kenne die, ich habe die auch schon ein paar Mal gelesen und ich glaube, dass sie auch Leute sind, die auch schon ein paar Mal gelesen haben. Und ich finde es so interessant, wir kennen das. Also wenn wir diese Stelle lesen, das ist so kurz da geschrieben. Wir müssen uns das mal vorstellen, da geht eine Person, geht an einem Strand lang und sieht dort Fischer und spricht die Leute einfach an und sagt, folge mir nach. Die Leute stehen auf und folgen dieser Person nach. Und das hat auch eine Konsequenz für sie, ne? Also die Frage ist ja, was hat diese Menschen bewegt, dieser Person nachzufolgen? Alles liegen zu lassen, also ihren Job, ihr Beruf, also ja sogar ihren Vater mit den Netzen. Wer weiß, was der gedacht hat. Der Vater auch so, ey, wo geht ihr jetzt hin? Soll ich jetzt alles irgendwie alleine machen? die Geschichte, die ist so, was hat diese Menschen bewegt, dieser Person einfach nachzufolgen? Später wurden diese Männer zu den Jüngern Jesu, den Nachfolgern Jesu wird es genannt. Und das hat eine Konsequenz für ihr Leben. Ihr Leben hat sich von diesen Aufforderungen von Jesus, folgt mir nach, grundsätzlich verändert. Ja, das Leben hat sich verändert für diese zwei Personen, für die vier in der Geschichte. Sie wurden zu Jüngern Jesu. Und das ist, wenn wir auch jetzt so drüber reden würden, wozu fordert uns Jesus auf? Jesus fordert uns genau dazu auf. Ja, Jesus fordert uns auf, seine Jünger zu werden. Ja, folge mir nach. Und er fordert uns nicht auf, Christ zu werden oder Christ zu sein. Um das mal kurz klar zu machen, das Wort Christ kommt in der Bibel 3-mal vor und das Wort Jünger kommt in der Bibel 269-mal vor. Und hier hat man irgendwann einen Unterschied gemacht. Also da gibt es einen Unterschied zwischen Christ und Jünger oder Lehrling oder Schüler. Und hier in Deutschland hat man irgendwann da mal einen Unterschied gemacht zwischen gläubiger Christ. Ich weiß nicht, ob das Wort dir, ob du das kennst, wenn jemand sagt, ja, das ist ein gläubiger Christ und ein Namenschrist. Gibt es ja auch noch diese Formulierung. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du das schon mal gehört hast. Ich habe das schon mal gehört. Und ich muss ehrlich sagen, ich tue mir sehr schwer mit diesem Begriff Christ zu sagen. Oder Christin zu sagen. Jesus fordert uns auf, ihm zu folgen, seine Jünger zu werden. Jetzt kommt das nächste Wort, was uns Probleme macht, nämlich das Wort Jünger. Wer von euch hat dieses Wort Jünger außerhalb von einem religiösen Kontext schon mal gehört? Da wäre ich auch sehr gespannt gewesen, wo das gewesen ist, in was für ein Kontext. Jünger, also das hören wir nur in einem religiösen Kontext. Und das griechische Wort Thetes übersetzt nicht nur Jünger, ist auch interessant, warum hat man dieses Wort benutzt, sondern es beinhaltet auch das Wort Schüler oder Lehrling. Oder, genau, Schüler oder Lehrling. Und das würde für uns eigentlich viel besser reinpassen zu sagen, wo Jesus sagt, nicht hey, werdet meine Jünger, sondern werdet meine Schüler, werdet meine Lehrlinge. Ja? Kommt in die Ausbildung bei mir. Ich habe eine Ausbildung als Tischler gemacht. Ja, so. Mein Meister hat gesagt, du lernst von mir, du bist mein Schüler. Die Ausbildung beim Meister, die Ausbildung, so wie es auch in der Vision, in dem Video war, so Ausbildung beim Meister des Lebens, in die Lehre zu gehen. Und die Jünger sind seinen Worten gefolgt, sie sind quasi Jesus hinterhergegangen, sie sind ihm gefolgt, ja, sie waren quasi ihre Jünger. Und das kommt aus dem Kontext, warum ja auch Jünger benutzt wird, weil Jesus war ein Rabbi. Und Rabbi bedeutet Meister oder Lehrer. Und jeder Rabbi hatte eigentlich seine Schüler gehabt oder seine Jünger oder seine Nachfolger. So hatte zum Beispiel auch Johannes der Täufer, den wir aus der Bibel auch kennen, der hatte auch seine Jünger gehabt, seine Nachfolger, die ihm nachgegangen sind. Und warum das so ist, das Schulsystem damals war ein bisschen anders wie heutzutage. Heutzutage gehen wir in eine Schule, wir setzen uns 45 Minuten hin, wir hören frontal Lehre etwas, wo die Person uns etwas übermittelt. Wir hören das, gehen nach Hause, lernen zu Hause und dann gehen wir wieder in die Schule und wir hören das wieder. Das Schulsystem damals war ein bisschen anders. Da war es so, dass Lehre und Handeln immer miteinander eins waren. Ja, damals gehörte der Schüler, ist quasi den ganzen Tag dem Lehrer hinterhergegangen und hat geguckt, wie verhält sich eigentlich mein Lehrer? Ja, was tut mein Lehrer? Wie handelt mein Lehrer in Herausforderungen? Ja, sondern sie haben ihn quasi beobachtet, sie sind ihm gefolgt und haben dadurch an seinen Taten, an seinem Handeln gesehen, ach guck mal, so handelt mein Lehrer und so möchte ich auch handeln. So war einmal die Lehre, wir lesen es in der Bibel, Jesus lehrt, er predigt, ja, auch die Jünger, aber er handelt auch. Ja, tut Dinge, er tut Wunder, wo die Schüler, die Jünger dann sehen, hey krass, das hat mein Lehrer gemacht. Sie haben mit dem Lehrer gelebt, mit dem Rabbi gelebt. Und das Ziel eines Jünger war es immer, deinen Rabbi ständig zu begleiten, so zu werden wie dein Rabbi und so zu handeln wie dein Rabbi. Also sie sind den ganzen Tag ihm gefolgt Und dann ist der nächste Schritt, ich möchte so werden wie dieser Rabbi, wie dieser Lehrer. Und damit ich dann Dinge tue und in Situationen so handle, wie mein Lehrer das auch gemacht hat. Und genau dazu sind wir von Jesus aufgerufen. Ja, nicht ein Christ zu sein, sondern ein Schüler zu werden. Ein Lehrling in der Ausbildung beim Meister. Ich hoffe, das könnt ihr lesen. Das Zitat hat der Tobias Trojan letztes Jahr auch schon mal gebracht von Dallas Willard. Die größte Herausforderung in der Welt von heute mit all ihren herzzerreißenden Nöten ist also, sind die, die man Christen nennt, bereit, Jünger, Schüler, Lehrlinge, Ausübende ihres Herrn zu werden? Werden sie sich darauf einlassen, zu lernen, wie man das Leben in Gottes Reich bis in die letzten Winkel der menschlichen Existenz trägt? Dallas Willard war ein amerikanischer Autor, Schriftsteller, aber auch Philosoph. Sind wir bereit, Schüler, Lehrlinge oder Ausübende Jesus unseres Herrn zu werden? Also wie ein Jünger, wie ein quasi neutestamentlicher Jünger, in den drei Dingen unserem Lehrer, unserem Meister Jesus, mit Jesus zusammen zu sein, ihm ähnlicher zu werden und Dinge zu tun oder Dinge tun, die er auch getan hat. Es gibt einen christlichen Kontext diesen Begriff Heiligung. Ja, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, auch ob du das kennst. Ja, wir wollen werden, wir wollen sein, wir wollen ihm ähnlicher werden, Jesus auch. Wie ein Schüler seinem Meister mit Jesus zusammen sein, ihm ähnlicher werden und Dinge tun, die er getan hat. Und ein Vers, den haben wir in dem Video gesehen, aber auch der in dem Visionstreffen auch kam, war ganz, ganz toller Vers. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und hier ist interessant das Wort. Erstmal diesen Vers so an sich. Okay, was bedeutet das jetzt, in ihm zu bleiben, damit er in uns bleibt? Das griechische Wort hier für bleiben, meno. Ich hoffe, ich sage das alles richtig aus. Aber ja, sehr gut, danke. Meno bedeutet übersetzt nicht nur bleiben, sondern man kann es auch mit verweilen oder wohnen übersetzen. Ja? Und dann, wenn wir bei Christus verweilen, wenn wir in ihm wohnen, dann werden wir reiche Frucht tragen. Dann wird er in uns verweilen und wohnen. Und dann passiv, ne? Trägt er reiche Frucht. Ja, also es ist etwas Passives. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist das Ziel des Jüngers, bei seinem Rabbi zu verweilen, um so zu handeln, wie er handelte. Um sich von dem Meister prägen zu lassen. Ja, das hat einen Einfluss auf die Schüler, auf die Jünger gehabt, wenn sie mit diesem Rabbi unterwegs waren. Das hat sie geprägt, beeinflusst. Noch ein Zitat von einer deutschen Person. Sage mir, mit wem du umgehst, so sage ich dir, wer du bist. Weiß ich, womit du dich beschäftigst, so weiß ich, was aus dir werden kann. Ich habe das so, also eigentlich habe ich nur ein anderes Zitat gesucht, kam aber auch das, dass er das gesagt hat. Ein anderes Zitat, was ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, oder so ein Spruch, was man sagt, zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. So, das ist ungefähr das, was Goethe hier meint. Ne? Sag mir, mit wem du umgehst, so sage ich dir, wer du bist. Weiß ich, womit du dich beschäftigst, so weiß ich, was aus dir werden kann. Und was Goethe damit auch sagen wollte, ist, dass unser Umfeld einen Einfluss auf uns hat und uns auch verändert. Ja? Und auch die Leute, mit denen wir uns umgeben, hat auch einen Einfluss auf uns. Vielleicht kennst du das oder hat man das auch zu dir gesagt? Zu mir hat man das jetzt noch nicht gesagt. Ja, seitdem du in Siegen wohnst, hast du dich verändert. Was Leute sagen, dass meine Sprache sich verändert hat. Weil hier spricht man höheres Deutsch als da, wo ich herkomme. Aber das Umfeld hat einen Einfluss auf uns. Wo wir leben, wo wir wohnen, ja, und mit Leuten, mit denen wir uns umgeben, das hat einen Einfluss auf uns. Das prägt uns. Erstmal neutral gesagt. Also nicht irgendwie positiv oder negativ, das kommt dazu. Quasi an sich erstmal neutral, es hat einen Einfluss auf uns. Und dasselbe schreibt Paulus zu den Römern als Warnung in Römer 12, die Verse 1 bis 2. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob es Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Er schreibt hier an die Christen in Rom, eine Stadt, die auch einen verändern kann. Ja, eine Stadt mit viel Einfluss, wo viel los ist, einfach eine große Stadt. Und vielleicht hast du Freunde auch, die in eine größere Stadt gezogen sind, wo ihr merkt, okay, die Stadt hat einen Einfluss auf die Person. In der Theologie sagt man das so ein bisschen, die Theologie aus Berlin oder Theologie aus Marburg, es hat einen Einfluss auf Menschen, die Stadt. Und so wie es mein Umfeld tun kann, also Freunde oder Arbeitskollegen, so hat auch eine Stadt einen Einfluss auf mich. Und Paulus ermahnt die Christen in Rom, passt euch nicht den Umständen oder passt euch nicht den Werten dieser Stadt an, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob es Gottes Wille ist. Und das griechische Wort, heute gibt es viel Griechisch, und ich muss nur gucken, ob ich es richtig ausspreche, das griechische Wort für verwandeln, in der Übersetzung ist, in einer anderen Übersetzung steht, passt euch nicht an, sondern lasst euch verwandeln. Und das griechische Wort für verwandeln lautet Metamorpho, was man auch kennt, ist die Metamorphose, was wir kennen, wenn eine Raupe zu einem Schmetterling wird. Das ist eine Metamorphose. Ja? Die wesentliche Form oder Natur von etwas verändern, das bedeutet diese Verwandlung. Also das Wesen, Form und Natur wird verändert durch die Metamorphose. Und das ist, was unser Leben prägt. Entweder Anpassung an unsere Umwelt oder Verwandlung durch Gott. Da gibt es keine andere Option. Entweder passt du dich an oder du wirst verwandelt. Es gibt nur die beiden Optionen. Und wir alle sind tagtäglich in einem Umfeld, ja, wo wir beeinflusst werden, wo Sprachen einen Einfluss hat, Arbeiten einen Einfluss hat, Schulen einen Einfluss hat. Das passiert automatisch, unterbewusst. Auch erstmal wieder nur neutral betrachtet. Und niemand entscheidet sich zum Beispiel, ich entwickle mich jetzt dahin, dass ich ungeduldig werde. Ich werde ja zu einer zornigen Person. Das passiert unterbewusst, automatisch in dem Umfeld. Mit was umgebe ich mich? Mit was beschäftige ich mich? Wie sehen meine Gewohnheiten aus? Was füllt meinen Tag? Was füllt meinen Abend? Dadurch werde ich entweder angepasst an die Werte dieser Welt oder verwandelt in Gottes Bild. Das sind die beiden Dinge. Das passiert automatisch. Deshalb lautet die Frage nicht, welche Person möchte ich mal werden, sondern automatisch ist bei allen Menschen auf dieser Welt, welche Person werde ich? Nicht die Frage, welche Person möchte ich werden, sondern zu welcher Person werde ich? Und hier geht es nicht um Verhalten zu ändern, sondern wie bei der Metamorphose, das Wesen, die Natur, das Sein, das innere Sein zu verändern. Das tiefe Sein, genau. Wie bei der Raupe. Die Raupe hat nicht einfach nur ihr Verhalten verändert, ich fange jetzt an zu fliegen, sondern ihr ganzes Wesen hat sich verändert durch die Metamorphose. Das ist es, was Jesus meinte, wenn er sagte, folge mir nach, schaue zu, wie ich lebe, wie ich handle und tue es genauso. Und die Frage ist, sind wir bereit, Schüler zu werden? Und das ist mehr als bei einem Aufruf, die Hand zu heben, ich entscheide mich für Jesus. Und das ist auch nicht etwas, was man irgendwann abgeschlossen hat, sondern ist ein Lebensziel, ein Prozess, der Weg zum ewigen Leben. Nicht das Ticket am Ende nach unserem Tod, sondern ewiges Leben in Qualität, nicht in Quantität. Das, was wir hier jetzt leben, damit wir so leben, wie Jesus sich das vorgestellt hat. Ich habe ein paar Freunde, die ziemlich fit auf dem Fahrrad sind. Und manchmal denke ich mir, mit meinem Alter würde ich mir da manchmal so denken, ich würde auch gern so schnell oder so gut fahren wie die. Und dann schaue ich die an und dann, wenn ich aber auch so gut Fahrrad fahren möchte wie die, dann muss ich mein Lebensstil ändern. Das bedeutet, ich muss meine Ernährung ändern, ich kann nicht mehr so essen wie jetzt. Ich muss mein Training ändern, also ich muss regelmäßig trainieren, damit ich es kann. Ich muss im Regen, Schneeregen aufs Fahrrad, damit ich trainiere. Ich muss meinen Lebensstil ändern, damit ich dorthin komme, zum Beispiel von meinen Freunden, was ich niemals erreichen werde. Aber ich muss akzeptieren, diesen Lebensstil zu leben, damit ich zu dieser Person werde. Wenn ich einen Marathon laufen möchte, kann ich das nicht morgen einfach machen, sondern ich muss ein Lebensstil haben, damit ich darauf hin arbeite, um diesen Marathon zu laufen. Und genauso ist es bei Jesus. Wenn wir ihm ähnlicher werden wollen, dann müssen wir anfangen, sein Leben zu leben. Dinge zu tun, die er auch getan hat. Und ich möchte zum Schluss noch mit einer Geschichte enden, wo eigentlich unser Petrus genau das gemacht hat, was ein Jünger von einem Rabbi tut. Nämlich das zu tun, was sein Lehrer tut. Leider habe ich die Verse jetzt nicht als Folie. Ich lese sie mal kurz vor. In Matthäus 14. Jesus geht auf dem Wasser. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnte. Also er hat vorher geredet, gepredigt quasi und hat dann die Leute nach Hause geschickt. Dann sind die Jünger ins Boot gegangen, sie sind aufs Wasser gegangen und sind dann quasi auf die andere Seite des Sees gefahren. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie fortan an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin es. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, guter Jünger, was er jetzt sagt, weil er genau das tut, was eigentlich ein Jünger beim Rabbi tut. Er sagte, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagt, komm. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Also erstmal, er sieht Jesus auf dem Wasser gehen. Er will genau das tun. Ja? Er ist mit Jesus. Er möchte so werden wie Jesus. Und er möchte Dinge tun, die Jesus auch tut. Ja, Jesus läuft auf dem Wasser. Also mein Meister, sag, komm und ich komme. Er läuft auf dem Wasser. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Hier ist genau das. Petrus geht auf das Wasser drauf und er läuft auf dem Wasser. Und wir lesen, er geht auf Jesus zu. Sein Blick ist auf Jesus gerichtet. Er läuft seinem Meister entgegen. Und dann irgendwann kommt der Moment, wo er auf einmal bemerkt, in was für einem Sturm er ist. Und er guckt quasi auf sein Umfeld, seine Umstände, wo er gerade ist. Dinge, die ihn, ja, also auch Angst machen, ein Sturm. Und sobald er diesen Blick auf diesen Sturm richtet, geht er unter. Ich finde diese Geschichte so passend einfach, weil er seinen Fokus nicht klar gemacht hat. Er hat am Anfang seinen Fokus klar gehabt. Er ist auf Jesus zugegangen. Und bis er anfing, auf einmal seinen Sturm zu sehen, der um ihn drumherum tobt. Und ich finde, es passt so gut, wenn wir jetzt gerade in dieses Jahr reingehen und sagen, wir wollen uns auf Jesus fokussieren. Und auch Dinge, die ich jetzt gesagt habe, ja, sein mit Jesus, zu werden wie Jesus und Dinge tun, wie er getan hat, in der Realität ist es sehr, sehr herausfordernd. Wie Samuel das gesagt hat, aktiv dazu entscheiden. Ja? Und manchmal gibt es Tage, wo ich merke, in dem Sturm, in dem ich bin, ich kann gar nicht an Jesus fokussieren auch. Bin ich es überhaupt würdig, diesen Jesus an zu fokussieren? Und ich möchte die Band schon mal bitten, vorzugehen. Was ist dein Fokus? Worauf fokussierst du dich dieses Jahr? Und das ist so leicht gesagt, dieses Wort Fokus Jesus. Aber was in deinem Leben hat einen Einfluss auf dich und verändert dich? Johannes 15, Vers 5, wohnt in mir, verweilt in mir. Und das sind einmal unsere Gewohnheiten in meinem Leben, die mich transformieren, die mich verändern. Ja? Wie sieht deine Morgenroutine aus? Wie sieht deine Abendroutine aus? Aber auch der zweite Satz, was ist mein Umfeld? Mit was für, ja, wie starte ich meinen Tag? Umgebe ich mit Menschen, die Jesus lieben? Oder kann ich dort, wo ich mit Menschen unterwegs bin, die Jesus nicht kann, Menschen prägen quasi mit etwas positiv-göttlichen oder werde ich geprägt von der Welt? Anpassung oder Transformation? Worauf setzt du deinen Fokus für dieses Jahr? Bei der Geschichte von Petrus, das relativ spät auch im Evangelium. Das heißt, er kennt ja Jesus, er weiß, wer Jesus ist. Er glaubt auch daran, dass Jesus machen kann, dass er auf dem Wasser laufen kann. Ja, er fokussiert sich auf Jesus und durch den Blick auf den Sturm verliert er den Fokus und geht unter. Und ich möchte dich einladen, zum Start des Jahres zu entdecken, was dein Fokus ist. Jeder von uns hat einen Fokus in seinem Leben. Es ist nicht die Frage, zu welcher Person möchte ich werden, sondern zu welcher Person werde ich, zum Beispiel bis zum Ende des Jahres. Die Frage ist nur, wer oder was ist unser Fokus? Und der Psalmist schreibt im Psalm 139, erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der Weg, der ewig Bestand hat. Und die Verse, das könnte dein Gebet werden für 2025, sich immer wieder neu zu fokussieren. Und Dinge passieren unterbewusst, die wir gar nicht merken. Und dann, wie der Psalmist sagt, er betet zu Gott und sagt, Gott, erforsche mein Herz, zeige mir auf, wo bewege ich mich weg von dir? Wo sind Dinge in meinem Leben, die mich weg von dir führen und nicht zu dir hin? Wo ist mein Fokus auf dich gerichtet oder auf den Sturm um mich drumherum? Ich möchte noch beten und ich bitte euch darum, gemeinsam aufzustehen für das Gebet. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du gut bist. Ich danke dir dafür, dass du uns liebst. Ich danke dir dafür, dass du lebst. Ich danke dir dafür, dass du ein Leben bereit hast für uns, das über dem ist, wie wir es uns überhaupt vorstellen können auch. Das über diesen Werten, über allem, was in dieser Welt als Wert steht, drüber steht. Du bist der Meister des Lebens. Du weißt ganz genau, wie Gott, der Vater im Himmel, sich das Leben für uns vorgestellt hat. Ja. In diesem, dass wir wieder zurückkommen in diesen Garten Eden auch. So wie du dir vorgestellt hast, wie wir leben sollen, in deiner Gegenwart auch. Ein umgekehrtes Reich Gottes. Du bist in Jerusalem eingeritten als König auf einem Esel, was überhaupt nicht passt in diese Welt auch. Deine Predigten stoßen sich an den Werten dieser Welt, weil dein Reich anders funktioniert wie das Reich hier auf der Erde auch. Mit anderen Werten, mit einem anderen Fokus. Und genau darauf wollen wir uns ausrichten auch. Wir wollen von dir lernen, wir wollen bei dir sein auch. Wir wollen lernen, was es bedeutet auch, mit diesem Vater im Himmel zu reden, zu beten auch. Wir wollen neu entdecken, was bedeutet auch, in Stille zu sein und dich erleben auch. Wir wollen erwarten, dass du sprichst heute, morgen, das ganze Jahr über, dass du zu uns sprichst, himmlischer Vater. Ich danke dir dafür, dass du das tust. Wir lieben dich und alles, was wir tun, wollen wir tun, um dich zu loben und zu preisen in aller Ehre. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.